Seit mehreren Jahren gibt es den Trend, dass die meisten von uns viel genauer darauf achten, was wir essen, in welcher Menge wir es tun und vor allem auch in welcher Mischung. Dass sich der Fokus dorthin verschoben hat, hat seine berechtigte Begründung. Denn immer mehr wissen wir darüber, wie und was bestimmte Nahrungsmittel in unserem Organismus bewirken. Sie sind nämlich viel, viel mehr als reiner Energielieferant. Und so überrascht es eigentlich auch nicht, dass es auch immer mehr wissenschaftliche Details gibt, wie Nahrung auf unsere Haut und damit auch auf unser Aussehen wirkt.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Genau mit diesem Thema, wie wirkt Nahrung auf die Haut, will ich mich heute hier im Podcast beschäftigen. Dafür habe ich mir den Dermatologen und Allergologen Dr. Max Tichler eingeladen. Er ist nicht nur Arzt, sondern auch Medical Director bei Online Doctor, einem erfolgreichen telemedizinischen Unternehmen. Gerade die Hauterkrankungen drängen ja geradezu in den Online-Bereich, weil man das eben auch sehr gut mal über Bilder erkennen oder zumindest eine erste Einschätzung geben kann. Ja, mit ihm will ich deswegen heute darüber sprechen, was wir essen müssen, damit unsere Haut strahlt und wie wichtig ganz besonders die richtige Ernährung für Menschen ist, die unter entzündlichen Hauterkrankungen oder etwa Akne leiden. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz herzlich meinen Gesprächspartner Max Tichler. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Schmidt, ich freue mich auch im Podcast zu sein.
Ja, Herr Tichler, ich habe es gerade schon gesagt, man forscht immer mehr zu den Fragen von Ernährung und Haut. Können Sie uns mal erklären, wie Haut und Ernährung rein physiologisch zusammenhängen? Also es gibt ja diese Darm-Haut-Achse vielleicht, wie man sie von anderen Achsen im Körper mittlerweile kennt, oder wie würden Sie das beschreiben?
Genau, ich glaube, der Zusammenhang ist erstmal recht einfach nachzuvollziehen. Und auch wenn wir in die Vergangenheit schauen, ist das leider ehrlich gesagt wenig betrachtet worden. Letztendlich ist es ja so, die Haut, die wir auf der Oberhaut haben und die Haut, die wir in Magen und Darm haben, also die sogenannte Schleimhaut, sind natürlich auch zu gewissen Teilen verwandt. Und so hängen natürlich dann eben die Oberhaut, die Haut auf unserem Körper und ja, die Haut innerhalb unseres Körpers, die Schleimhaut, doch zusammen. Und das ist natürlich nicht die einzige Gemeinsamkeit. Letztendlich, wenn wir betrachten, wo kommen unsere Nährstoffe her, die wir natürlich für die Haut brauchen. Die Haut ist immerhin das größte Organ unseres Körpers. Diese Nährstoffe werden ja über die Nahrung und somit auch über die Schleimhaut aufgenommen. Die richtige Ernährung unterstützt also durchaus eine gesunde Haut, indem genügend Vitamine, Mineral und Nährstoffe über die Schleimhaut des Darmes aufgenommen werden oder über den Magen auch aufgenommen werden und dann aber auch an die Oberhaut, an unsere Haut, an so eine Außenhaut abgegeben werden. Die Voraussetzung für die Aufnahme dieser Nährstoffe, das ist eben nicht nur, dass überhaupt Schleimhaut vorhanden ist, sondern dass auch eben es eine Verteilung von unterschiedlichen Bakterien auf der Darmschleimhaut gibt. Und das ist das sogenannte Mikrobiom des Darmes, also die unterschiedliche Zusammensetzung von ganz unterschiedlichen Bakterien und Organismen in unserer Schleimhaut, die sorgt dafür, dass unser Darm eben dann entsprechend gesund ist und eben auch Nährstoffe, Mineralien und Vitamine aufnehmen kann. Und diese Auswirkung, wenn dieses Mikrobiom besonders gut gepflegt in Anführungszeichen ist und oder halt eben nicht so gut gepflegt ist, auch das hat eben Auswirkungen auf Hauterkrankungen wie zum Beispiel die Akne. Und das ist auch ja mittlerweile eben wissenschaftlich belegt von mehreren Arbeitsgruppen.
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich will vorher noch was fragen, und zwar, dass eben dieses Mikrobiom im Darm letztendlich Auswirkungen auf unsere Haut und damit auf unser Aussehen hat, ist relativ neu. Den Spruch, ja, die Haut ist ein Spiegel der Seele, den gibt es schon etwas länger. Was würden Sie sagen, wie groß ist auch der Einfluss von Stress, schlechtem Schlaf, Gedanken, Angst, Sorgen? Ja, wir leben in ungewöhnlichen Zeiten. Wie groß ist der für die Haut im Vergleich zur Ernährung?
Ich glaube, das ist ähnlich vergleichbar. Das ist ja der menschliche Organismus ist ja durchaus sehr komplex und so haben alle einzelnen kleineren und größeren Auswirkungen dann eben Auswirkungen auf das große Ganze. Und ich würde das vergleichbar einordnen, denn eben gerade Stress und auch der ausreichende Schlaf, aber auch die Qualität des Schlafes haben eben auch Auswirkungen auf das Mikrobiom. Auch das weiß man heutzutage. Früher hat man das eben mit diesem Spruch der Spiegel der Seele, die Haut ist der Spiegel der Seele, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Empfindungen, würde ich sagen, abgetan. Heutzutage wissen wir da auf wissenschaftlicher Ebene auch einfach mehr. Und ich würde immer sagen, dieses Mikrobiom kann man sich als eine ganz, ganz große Vielzahl von kleinen Zahnrädern vorstellen, die ineinander greifen. Und wenn zum Beispiel durch Qualität des Schlafes oder zu wenig Schlaf oder viel Stress eben dann ein Zahnrad anders läuft oder mehrere Zahnräder ausfallen, dann ja, funktioniert es eben nicht mehr so, wie es eigentlich geplant wird. Und das hat eben dann nicht nur Einfluss auf den Darm, sondern eben dann auch auf die Haut. Wir wissen natürlich, dass Schlaf und zu wenig Schlaf und Stress auch die Ernährung beeinflusst. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also durch viel Stress habe ich natürlich eine Veränderung meiner Ernährungsgewohnheiten hin zu eher fettreichen, zuckerreichen Lebensmitteln, die eben häufig einfach, ja, ganz einfach schnell zubereitbar sind, zum Beispiel das Fastfood oder halt eben eine schnelle Aufbackpizza. Das geht natürlich schneller und ich versuche dann eben, indem ich die Zeit für meine Ernährung verkürze, mehr Zeit für die anderen Dinge zu haben. Das ist, glaube ich, eine ganz menschliche Reaktion auf erhöhten Stress und das hat dadurch natürlich dann eben auch Einflüsse auf die Ernährung. Andersrum, man kann es ja auch mal positiv formulieren, regelmäßiger Sport oder ausreichende Bewegung, die führt dann natürlich auf der positiven Seite auch zu einer Verbesserung des Darmmikrobioms, der Darmflora, da die Bewegung natürlich die Durchblutung fördert und damit die auch Schleimhautdurchblutung anregt, aber auch die Haut dann besser mit den wichtigen Nährstoffen versorgt wird.
Jetzt, wie gesagt, wir kommen gleich nochmal zu den Krankheitsbildern, aber jeder hat ja auch mal Probleme mit der Haut, irgendwie seien es Rötungen oder kleine Pickelchen. Deswegen erstmal vielleicht Ihre Geheimtipps oder zumindest mal Ihre Tipps, was ich essen muss, dass das bei mir nicht auftaucht. Also ich würde da gerne als erstes eben mal auf die Rötungen und die Pickel, die jeder einmal hat, gucken. Hat die Ernährung was damit zu tun und was muss ich essen, damit das möglichst nicht oder zumindest sehr, sehr selten auftritt?
Also sicherlich ist Ernährung eben ein Faktor, aber ich sag mal so, die perfekte Ernährung, die habe ich jetzt auch nicht und vor allem in der Vorstellung, ich habe einen gewissen Ernährungsplan, der am besten auch noch ganz simpel, einfach und schnell geht und damit habe ich dann gar keine Hauterkrankung mehr. Das wäre schön. Dann.
Aber Herr Tischler, dafür habe ich Sie eingeladen.
damit würde ich ja vielleicht, da würde ich vielleicht gar nicht mehr arbeiten müssen, wenn wir dermatologisch alles damit machen können. Aber ein paar Tipps kann ich auf jeden Fall geben. Ich glaube, generell muss man sagen, dass eine abwechslungsreiche, vollwertige und angemessene Ernährung erstmal hilft, damit alle Vitamine überhaupt erstmal abgedeckt werden, damit irgendwo keine Defizite entstehen. Das heißt aber eben auch nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Also eine gute Mischung. Und wenn ich jetzt mir die Lebensmittel etwas spezieller anschaue, dann würde ich immer sagen, Lebensmittel mit einem niedrigen sogenannten glykämischen Index sind hilfreich und Lebensmittel, die reichlich Omega-3-Fettsäuren enthalten, das sind Dinge, die der Haut gut tun. Vielleicht noch eine Erläuterung, was bedeutet glykämischer Index? Das sind die Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel im Blut durch ihre Kohlenhydrate sehr schnell und stark erhöhen. Und Omega-3-Fettsäuren, wo ist sowas enthalten? Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Natürlich in Fischen wie Hering, Makrele, aber auch so solchen Dingen wie Leinsamen oder Leinöl. Diese erhalten viel Omega-3-Fettsäuren. Und wenn ich jetzt sage, womit sollte ich mich mit einem niedrigen glykämischen Index ernähren? Das sind dann Vollkornprodukte, Quinoa, Obst, Hülsenfrüchte, vielleicht eher gereifter Hartkäse statt Frischkäse, eher Nuss- oder Hafermilch statt normalen Milchprodukten, Joghurt oder Quark. Was auch immer ganz gut hilft, was man gut nutzen kann, ist eine Bitterschokolade mit mindestens 70% Kakaoanteil. Also die hohen, zart Bitterschokoladen, die haben auch einen tatsächlich niedrigen glykämischen Index, anders als natürlich Vollmilch oder Vollmilchprodukte, Vollmilchschokolade. Die Fische habe ich schon genannt. Und ja, ich glaube, damit kann man schon ganz gut was anfangen. Ansonsten hilft häufig auch gerade gegen Rötungen und Pickelchen die Tomate tatsächlich, weil sie einen sekundären Pflanzenstoff erhält, die der Haut vor Sonneneinstrahlung und Entzündungen und auch so Stresssymptomen schützen kann. Da muss ich aber aus meiner eigenen Erfahrung, dann aus der Praxis auch wieder sagen, eine Tomate, da muss man gucken, ob man die gut verträgt. Es gibt nicht ganz wenig Nahrungsmittelallergiker, die Tomate eben dann eher nicht so gut vertragen.
Jetzt haben wir gerade über Rötung und Pickel gesprochen. Ein weiteres Problem, was viele kennen, auch oft an den Händen, ist eben rissige oder sehr trockene Haut. Gibt es da auch nochmal so einen speziellen Tipp wie die Tomate für solche Hautprobleme?
Also da muss ich sagen, am besten hilft da natürlich erstmal die Rückfettung dann eben mit der entsprechenden Hautpflege. Aber auf der Ernährungsseite kann man natürlich auch was tun und da hilft vor allem erstmal die ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Die Haut ist natürlich nicht nur wegen zu wenig Flüssigkeit trocken, aber wenn ich eben zu wenig Flüssigkeit am Tag zu mir nehme, eben mindestens 2, besser mehr, besser 3 Liter Wasser am Tag, gerade bei den warmen Temperaturen wie aktuell, dann unterstützt das natürlich die Haut eben bei der beim Feuchtigkeitsausgleich und somit hilft es natürlich dann gegen trockene, rissige Hände. Was man nicht tun sollte, wäre Koffein, Salz oder Alkohol. Das sind natürlich so Themen, die wirken eher dehydrierend. Das sind Nahrungsmittel bzw. ja, Dinge, die eher dehydrierend wirken und die entziehen damit natürlich der Haut Feuchtigkeit. Wo ist neben Wasser und ja, vielleicht auch Tee noch viel Flüssigkeit drin? Natürlich Gemüse und Obst. Das sind Nahrungsmittel, die enthalten viel Wasser. Hohe Wassergehalte, natürlich Salatgurke kann man sich vorstellen, die Wassermelone, aber auch Zucchini oder der Eisbergsalat, Tomate oder auch Erdbeeren. Das hilft sicherlich dabei eben auch, dann den Flüssigkeitshaushalt entsprechend auszugleichen.
Und ein weiterer, letzter sozusagen allgemeiner Hautproblempunkt, gerade wenn man älter wird, ist das Thema Falten. Da kann ich ja Unmengen von Geld ausgeben in Pflegeprodukte. Kann ich mir das auch sparen, wenn ich die richtigen Dinge esse? Gibt es da nochmal einen speziellen Ernährungstipp gegen Falten?
Also die Falten, aber insbesondere auch die Hautschäden der Oberhaut, die entstehen natürlich durch die UV-Lichtexposition, also das Sonnenlicht. Und letztendlich muss man dann bewerten, dass der UV-Schutz, also der Schutz vor dem UV-Licht, der ist ja das Entscheidende, was man machen kann. Das kann man, und das würde ich auch immer empfehlen, im Rahmen von UV-Schutz-Cremes machen, zum Beispiel eine Tagespflege mit Lichtschutz. Aber man kann auch mit der Ernährung ein bisschen was tun. Und zwar gibt es einzelne Stoffe oder einzelne Nahrungsmittel, die viel Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A, enthalten. Das hilft, den körpereigenen UV-Schutz zu verbessern und dementsprechend dann auch eine gewisse Vorbeugung vor den Falten zu haben. Ansonsten sind da Vitamine zu nennen, zum Beispiel das Vitamin E, was häufig zum Beispiel in großer Zahl in Avocados vorkommt, was antioxidativ, also gegen Angreifer der Haut wirkt und die Haut damit auch vor freien Radikalen schützt, die dann eben Einflüsse auf die Haut, Alterungsprozesse und dann eben auch die Falten aktivieren. Da kann man was tun, also die Avocado, aber sonst auch pflanzliche Öle und Nüsse. Da hilft es, weil sie eben reich an Vitamin E sind, die Haut zu regenerieren und eben Schädigungen durch, die zum Beispiel durch UV-Schutz entstanden sind, dann eben auch wieder zu beseitigen. Alles in einem kleinen Rahmen und ich würde immer empfehlen, vermeiden, am besten ist es, die UV-Belastung so gering wie möglich zu halten und das funktioniert doch am besten heutzutage mit den UV-Schutzcremes.
Jetzt sind Falten ja, ich sag mal, ein Luxusproblem, also keine Erkrankung. Man will einfach nur gefühlt ein bisschen besser und frischer und jünger noch aussehen. Aber tatsächlich gibt es ja auch jede Menge Menschen, und das sind dann vor allem auch ihre Patienten, die eben unter wirklichen Hauterkrankungen leiden und wo man aber auch mit der Ernährung etwas Positives bewirken kann oder halt mit der falschen Ernährung etwas Negatives. Da würde ich mir gerne jetzt noch 3 Gruppen angucken und vorhin haben Sie es schon mal gesagt, das Thema Akne ist da eins. Ich meine, gerade junge Menschen sind davon oft auch betroffen, für die es besonders wichtig ist, gut auszusehen, gut anzukommen. Was haben Sie für die für Tipps? Was kann man essen, um die Akne im Griff zu behalten oder erst gar nicht ausbrechen zu lassen?
Genau. Also wir wissen, dass bei der Akne das Darmmikrobiom eben eine zentrale Rolle heutzutage spielt, weil eben sogenannte Lipopolysaccharide, das sind Moleküle aus Zucker und Lipiden, die sind an der Entstehung der Krankheit beteiligt und die werden eben im Darm produziert und wenn ein Ungleichgewicht, insbesondere dann, wenn ein Ungleichgewicht des Mikrobioms herrscht und das fördert dann wiederum die Entstehung beziehungsweise insbesondere dann auch die Verschlimmerung von Akne-Symptomen. Akne ist natürlich eine Volkserkrankung, das haben ganz, ganz viele Patientinnen und Patienten, ganz, ganz viele Mitmenschen, aber viele haben eben auch eine besonders schwere Akne, die es zu vermeiden gilt. Und da ist das Problem eben die Produkte mit diesem hohen glykämischen Index, also mit der Fähigkeit, durch die enthaltenen Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark zu erhöhen. Das bedeutet im Umkehrschluss, was sollte ich nicht machen? Thema Fast Food, fertig Lebensmittel, Milch, Joghurt, Eier, Softdrinks, Alkohol, all das sind Dinge, die sollte ich insbesondere bei einer Akne-Erkrankung vermeiden. Zusätzlich raffinierter Zucker, der ist natürlich in diesen ganzen Produkten auch enthalten, der begünstigt Entzündungen und Unreinheiten. Zusätzlich sind die Milchprodukte für die Akne schädlich, weil sie führen halt zu einer übermäßigen Talgproduktion. Also die ist bei der Akne sowieso schon hochgesetzt, die Talgproduktion, und durch die Milchprodukte wird es dann nochmal mehr und dadurch wird nicht nur das Akne-Risiko erhöht, sondern insbesondere auch, wenn ich eine Akne habe, die Akne im Niveau deutlich verschlimmert. Was eben dementsprechend sinnvoll wäre, eher Vollkornprodukte, Fische, Nüsse, Samen, den Hartkäse zu nutzen, das hilft sicherlich eben den Akne-Patienten auch deutlich. Früher hat man das relativ schmal gehalten. Also wenn ich mich an meine Ausbildung und meine Studienzeit erinnere, da hat man immer gesagt, ja, bei der Akne keine Milchprodukte. Und da muss man sagen, ja, Milchprodukte sind ein Teil von Lebensmitteln mit hohem glykämischen Index, aber eben es gibt halt eben noch andere, auf die man eben auch verzichten sollte, wie auch zum Beispiel das Weißbrot, was früher mit der Akne eben noch gar nicht so in Verbindung gebracht wurde. Was sonst noch ganz gut hilft, neben Nahrungsmitteln mit niedrigem glykämischen Index, sind zinkreiche Lebensmittel, die dann eben auch bei der Heilung der Akne-Läsionen hilft. Das sind ja erstmal Entzündungen, die dann gegebenenfalls aufbrechen und dann brauche ich natürlich eine gewisse Wundheilung dieser kleinen Wunden. Und da kann ich zinkreiche Lebensmittel unterstützend nehmen, zum Beispiel Haferflocken oder Walnüsse, die helfen gleichzeitig, weil sie nicht nur zinkhaltig sind, sondern auch entzündungshemmend und haben damit eben bei diesen Unreinheiten auch einen positiven Einfluss auf die Haut.
Wie sieht es mit Neurodermitis-Patienten aus? Auch eine große Gruppe von Patienten bei Ihnen in der Praxis. Was können die machen? Ist das ähnlich wie bei der Akne oder ist das was komplett anderes?
Es ist nicht komplett anders. Also eine ausgewogene Ernährung eben mit Lebensmitteln mit niedrigem glykämischen Index ist auch hier sinnvoll. Aber hier muss man doch ein bisschen genauer hinschauen, weil Neurodermitis-Patienten, das wissen die meisten, das hat auch immer etwas mit Allergien zu tun, beziehungsweise kann etwas mit Allergien zu tun haben. Und da muss man natürlich gucken, wie ausgeprägt sind zum Beispiel Nahrungsmittelallergien. Das sind also sogenannte primäre Allergien, die dann wirklich mit einer Allergie auf ein Nahrungsmittel zusammenhängen. Im Gegensatz dazu sehr viel häufiger sind aber eben sogenannte Kreuzallergien. Das heißt, die Patientinnen und Patienten haben beispielsweise eine Allergie gegen Baumpollen oder Gräserpollen und haben dazu dann aber eben durch diese Kreuzallergie Probleme bei dem Verzehr von Kernobst oder auch mal Kartoffeln oder Rüben oder Ähnlichem. Da ist es so, da muss man aufpassen, ob diese Patienten dann so ein sogenanntes orales Allergiesyndrom haben. Das heißt, der Mund kribbelt, insbesondere bei Birken- und Gräserallergikern, wenn sie Kernobst verzehren. Und da werden sonst natürlich auch ganz allgemein Zitrusfrüchte genannt, aber auch die Tomate, das hatte ich ja schon anfangs erwähnt, dass man da ein bisschen genauer hingucken muss. Das sind Nahrungsmittel, die für Neurodermitis-Patienten nicht immer gut verträglich sind, weil halt eben Sensibilisierungen vorliegen. Da muss man aber wirklich individuell schauen. Da schadet dann auch ein Allergietest nicht. Und nur weil ein Allergietest negativ ist, heißt es ja nicht, dass man eben keine Kreuzallergie hat oder keine Unverträglichkeit hat. Da muss man wirklich sehr, sehr genau hinschauen, ob eine richtige Allergie eben vorliegt oder ob eine Unverträglichkeit vorliegt, dass halt eben dann aber dennoch auch diese Nahrungsmittel dann gemieden werden sollen, weil eben auch über eine Unverträglichkeit durch oxidativen Stress des Körpers dann eben die Haut, die Neurodermitis, die trockene Haut dann eben auch schlechter werden kann. Wir wissen seit einigen Jahren, dass eben auch insbesondere das Mikrobiom nicht nur bei der Akne, sondern auch bei der Neurodermitis eine große Rolle spielt. Und da heißt natürlich das Thema der Bakterienvielfalt zu nennen. Bei Neurodermitikern ist es dann nämlich so, dass sowohl die Hautflora als auch die Darmflora, ja, da ist die Vielfalt vermindert. Und das ist das Problem. Auf der Haut ist das ein Bakterium namens Staphylococcus aureus. Das ist ein normales Hautbakterium, was auch in der normalen Hautflora, also dem normalen Hautmikrobiom vorkommt. Aber wenn ein Neurodermitis-Patient hat Läsionen, also juckende, entzündete Stellen, Ekzeme auf seiner Haut hat, dann ist dieses Bakterium Staphylococcus aureus in viel größerer Zahl repräsentiert, als es wäre in der normalen Hautflora. Und das führt dann eben auch unter anderem zu diesen Ekzemen. Und das kann man eben damit korrigieren, dass man insbesondere natürlich eine ausgewogene Ernährung zu sich nimmt, aber auch antibakterielle Substanzen dann auf der Haut anwendet, zum Beispiel ein antibakterielles Duschgel, um diese Überbesiedlung des einen Bakteriums dann wieder ins Gleichgewicht zu bringen und somit das Mikrobiom auch wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Jetzt kann man ja eigentlich denken, und das ist ja, was viele auch tun, zu sagen, na ja, es gibt ja ganz viele Probiotika, und wenn Haut und Darm so eng zusammenhängen, dann kann ich ja was Gutes für den Darm tun und helfen Probiotika dann eben nämlich bei der Neurodermitis. Und man hat gesehen, dass Behandlungen der Neurodermitis mit speziellen Lactobacillen, also speziellen Probiotika, durchaus eine Verbesserung herbeiführen können, aber in den Studien, also in der aktuellen Studienlage, sind wir noch nicht so weit, dass das im Einzug in die Leitlinie gehalten hat. Das heißt, man ist sich da noch nicht so ganz einig. Da wird die Forschung der nächsten Jahre sicherlich uns irgendwie ein bisschen Klarheit verschaffen, ob Probiotika jetzt wirklich auch in der breiten Masse helfen oder ob es nur individuelle Berichte darüber gibt, dass eben diese Probiotika helfen. Vielleicht nochmal abschließend ganz allgemein, was kann man vertragen, was kann man nicht vertragen? Individuell muss man einfach schauen, welche Lebensmittel vertrage ich als Neurodermitiker gut. Die kann ich natürlich nehmen. Wenn ich merke, dass ich meine Neurodermitis durch ein oder anderes Lebensmittel, egal ob eine Allergie oder eine Unverträglichkeit oder irgendwas nachgewiesen ist, ich weiß, dass ich ein Lebensmittel dann eben einnehme und es dann zu einer Verschlechterung der Haut kommt und das sehr regelmäßig, dann würde ich davon auf jeden Fall Abstand nehmen und dieses Nahrungsmittel meiden, auch wenn ich da jetzt beim Arzt selber nichts groß nachweisen kann.
Bevor wir jetzt noch zum letzten Krankheitsbild kommen, was ich noch besprechen will, jetzt haben Sie ganz viel erzählt, was dann auch diagnostiziert werden muss. Ist es denn mittlerweile gang und gäbe beim Hautarzt, wenn ich eben komme mit einer Neurodermitis oder vielleicht auch mit einer Akne, dass eben auch nach dem Darm, nach dem Mikrobiom geguckt wird? Muss man ja oft auch fragen, Kassenleistung, oder ist das immer noch zwar in der Forschung weit, aber in der Praxis leider noch nicht angekommen?
Muss man tatsächlich sagen, dass das eher Inhalte von Forschung sind. Natürlich sollte man es vielleicht zu einem Dermatologen gehen, der auch eine Spezialisierung auf die Allergologie hat. Dann sind Allergietests und da weiterführende Untersuchungen sicherlich zum Standard. Das sollte man auch machen bei der Erstdiagnose. Die Darmanalyse, da gibt es halt sehr unterschiedliche Berichte eben. Man kann das Mikrobiom natürlich durch Proben untersuchen im Darm, im Rahmen einer Darmspiegelung. Aber das ist sicherlich nichts, was jedem Neurodermitiker jetzt erstmal angeboten werden sollte. Und etwas, was auch im aktuell nur im Rahmen von Forschungsprojekten läuft. Was natürlich für die Zukunft vielleicht wünschenswert wäre, wären einfachere Darmtests, wo man vielleicht auch dann eben eine Stuhluntersuchung durchführen kann, die dann in Zukunft besser ausgewertet wird, auch replizierbarer, also wiederholbarer ausgewertet wird. Denn das, was aktuell auf dem Markt ist, das hilft uns nur sehr, sehr begrenzt weiter, dann zu sagen, auf Basis dieser Ergebnisse auf Allergien oder auf Unverträglichkeiten oder Abweichungen des Mikrobioms hinschließen zu können. Das gibt es aktuell noch nicht.
Das heißt aber durchaus, wenn man jetzt davon betroffen ist, zumindest mit dem behandelnden Hautarzt oder vielleicht auch Hausarzt, einmal reden und sagen, Mensch, ich habe das gehört, ich habe das gelesen, ich würde gerne mal ein bisschen genauer gucken. Das kann man ja auf jeden Fall machen.
Das auf jeden Fall. Wie gesagt, da gibt es halt, die Testmöglichkeiten sind da aktuell noch sehr begrenzt, weil es eben erstmal in der Forschung ist und dann hoffentlich auch kommerziell erhältliche Produkte dann in Zukunft kommen, die dann auch eben einfach durchzuführen sind. Denn ich kann nicht empfehlen, eine Darmspiegelung dafür zu machen, um zu gucken, ob das Mikrobiom zum Zeitpunkt X, also zu dem Tag, wo man die Untersuchung dann durchführt, dann in einem gewissen Bakterienhaushalt einzuordnen ist. Und 3 Wochen später kann das aber schon wieder anders sein. Deswegen ist es natürlich eine relativ aufwendige Untersuchung, so eine Darmspiegelung im Vergleich zu Analysen, die man vielleicht in Zukunft dann einfach aufgrund einer Stuhlkultur oder eines Abstriches oder Ähnlichem durchführen kann.
Jetzt noch zur letzten Gruppe, die ich mir notiert habe, die auch viele Menschen betrifft, die sogenannten chronischen entzündlichen Krankheitsbilder. Das ist eine ziemlich große Gruppe. Vielleicht können Sie erstmal sagen, wer oder was da drunter fällt und ob es da an dem den jetzt schon genannten Tipps nochmal extra Hinweise für die Nahrungsaufnahme gibt.
Genau, also zu chronisch entzündlichen Krankheitsbildern, da gehört zum Beispiel die Nesselsucht dazu, also die Urtikaria, die Rosazea oder auch die Schuppenflechte, die sogenannte Psoriasis, natürlich auch Neurodermitis und Akne, da haben wir aber ja gerade schon drüber gesprochen. Und auch da gilt eine ausgewogene, selbstgekochte, ballaststoffreiche und gleichzeitig eben niedrig glykämische Ernährung, die ist sicherlich hilfreich, um eben darüber, über die Ernährung, die Entzündungsprozesse zu bremsen und so weit runterzufahren, wie es eben neben der chronischen Erkrankung möglich ist. Auch da sind Probiotika in der Forschung. Auch da schaut man, inwieweit hängen eben Darm und Haut zusammen. Grundsätzlich eben die gesunde und ausgewogene Ernährung, aber auch ob da Probiotika sinnvoll sein können, sind gerade wirklich in der Forschung Themen, die in Veröffentlichungen der letzten ein, zwei Jahre haben da durchaus einen ermutigt zu sagen, da wird in der Zukunft was kommen. Wie gesagt, da müssen wir einfach, glaube ich, ein bisschen Geduld haben, bis man das 1:1 dann in die allgemeine Versorgung in der Hautarztpraxis dann auch überführen kann. Aber so die ersten Auswertungen gibt es da natürlich auch eben, dass raffinierte Zucker eben die Entzündungen begünstigen und dann eben auch mal zu einem Rosazea-Ausbruch führen können oder eben auch zu mehr Hautunreinheiten führen können. Das hängt zusammen, aber auch für diese Erkrankungen gilt, bitte, bitte, bitte nicht alleine durch Ernährung versuchen, die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Das ist eine super Sache, die man therapieunterstützend machen kann, aber sowohl eine Psoriasis, also eine Schuppenflechte, als auch eine Rosazea brauchen zumindest eine begleitende medikamentöse Therapie oder eine Therapie mit UV-Schutzpräparaten. Und da berät die Patientinnen und Patienten natürlich dann der Hautarzt. Und das sollte eben eine gemeinsame Findung der richtigen Therapie sein. Ernährung kann der Patient machen, die medikamentöse und beratende Seite kann der Hautarzt übernehmen. Und ich glaube, zusammen ist das wirklich etwas, was sehr, sehr zielführend funktioniert.
Ja, das ist ja ein wunderbares Schlusswort, auch nochmal einfach wichtig zu sagen, Ernährung kann eben unterstützen, man sollte das aber nicht in der eigenen Diagnostik und Therapie zu Hause machen. Ja, lieber Herr Tichler, ich danke Ihnen für all die Tipps. Ich habe mir die Avocado gemerkt, weil die Falten will ja keiner haben und die schmeckt mir auch, von daher trifft sich das gut. Ja, ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben auch irgendwas mitgenommen für sich, was dann im Sinne Ihrer Haut mal häufiger auf dem Speiseplan landet. Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Tichler. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sehr gerne.
Ich freue mich sehr, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal wieder zuhören und wünsche bis dahin allen alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.